Wir haben in den ersten beiden Vorträgen gehört von der Geschichte, die zur Entstehung der Neuapostolischen Kirche geführt hat und auch schon etliches über das Wesen des Apostolats. Und nun geht es um den eher kritischen Teil der Beurteilung, was macht eigentlich das Apostolat oder den Apostolat, wie man auch sagen kann, aus? Welche sind die Kennzeichen? Gibt es heute wieder Apostel? Das wird den ersten Teil heute Abend bilden. Wichtigen Teil, und dann, wenn noch Zeit bleibt, möchte ich noch auf die neuapostolische Taufe, Abendmahl und Versiegelungspraxis eingehen und auch auf die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Nun also die Frage, gibt es eine ununterbrochene Folge von Aposteln, überhaupt eine Einsetzung von Nachfolgern der ersten Apostel im Neuen Testament, ja oder nein? Nein, nirgends in der Bibel ist davon die Rede, dass die Apostel Nachfolger einsetzen sollen nach ihrem Ableben. Wenn das Apostelamt eine Einrichtung auf Dauer gewesen wäre, wie ist es denn dann zu erklären, dass nach dem Aussterben der ersten Apostel keine weiteren Apostel eingesetzt wurden? Im Zwölferkreis, außer bei der Nachwahl des Matthias, für den Verräter Judas Iskariot, um die Zwölfzahl wieder vollzumachen bei der Gemeindegründung an Pfingsten. Das war die Ausnahme. Und es wurden einige sicherlich noch direkt vom Herrn berufen, ich gehe da noch ein, aber nach ihrem Ableben, etwa auch von Paulus, wurden keine neuen berufen. Wenn also das geboten gewesen wäre vom Herrn Jesus und sie hätten es nicht gemacht, wäre das ein Ungehorsam gewesen gegenüber Jesus und ein sträflicher Leichtsinn. Aber offensichtlich hat es einen solchen Auftrag des Herrn zur Einsetzung von Apostelnachfolgern nicht gegeben, sonst hätten es weitergehen müssen. Das ist also ein historisches Argument, ein grundlegend wichtiges Argument. Es gibt keine Apostelberufungen mehr im zweiten Jahrhundert nach Christus. Die Sukzessionskette, also die Amtsnachfolgekette, ist beim Tode der Urapostel abgerissen. Und sie ist auch 1800 Jahre lang abgerissen geblieben. Erst durch das sogenannte neue Wirken des Heiligen Geistes im 19. Jahrhundert kam das apostolische Werk der Gegenwart in Gang. Wir haben es gehört beim ersten Vortrag. Da ward Drummond vom Heiligen Geist getrieben, an Cardale heranzutreten und ihn in der Kraft des Heiligen Geistes anzureden. Bist du nicht ein Apostel? Tue eines Apostels Werk. Und dabei redete Drummond durch den Heiligen Geist viele und ernste Worte über die Pflichten des apostolischen Amts. So in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschehen, nach 1800 Jahren Vakanz ohne Apostel. Das war der Anfang des Apostelamts in der Neuzeit. Nun immer in Anführungsstrichen wiederum zu denken, wenn ich von Aposteln, Propheten und Ähnlichem rede. Der Anfang in der Neuzeit, wobei auch hier die Amtsnachfolge insofern unterbrochen ist, als die katholisch-apostolischen die neuapostolischen nicht anerkennen als ihre Amtsnachfolger. Also ein doppelter Bruch zwischen Urgemeinde und katholisch-apostolischer Kirche ist ein Bruch und auch zwischen katholisch-apostolischer Kirche und neuapostolischen ist ein historischer Bruch. Es gibt keine ununterbrochene Amtsnachfolge. Die Neuapostolischen berufen sich etwa in ihrer neuen Apostelgeschichte, in diesem dicken Buch, auf den Anfang bei den katholisch-apostolischen gegen deren Willen und gegen deren Selbstverständnis. Nun, nach biblisch-evangelischem Verständnis gibt es eine Sukzession nur in zwei Formen, aber nicht in der dritten Form. Sukzession, also die Abfolge, die historische Abfolge in einer Kette. Es gibt eine Successio Originis und eine Successio Doctrinae, aber keine Successio Apostolica nach biblischer Sicht. Das heißt, Successio Originis ist eine Nachfolge von den Anfängen der Kirche her. Origo, der Anfang, lateinisch. Eine Successio Doctrinae ist eine Nachfolge in der Lehre, Doctrina, die Lehre, dass die biblisch-apostolische Lehre weiter überliefert wird. Aber es gibt, und das ist auch kritisch an die katholische Seite zu sagen, keine Successio Apostolica, eine Amtsnachfolge von irgendwelchen Personen, von Amtsträgern, durch die der Heilige Geist in einer Kette immer weitergegeben wird, durch Handauflegung, durch die Kirchengeschichte hindurch. Das, so sagt etwa der Dogmatiker Professor Hermann Sasse sei eine magische Lehre von dieser apostolischen Sukzession. Nun nochmal die Frage, was heißt eigentlich Apostolos? Ein Apostel ist ein Gesandter seines Auftraggebers. Er ist nur so lange beauftragt, wie sein Auftrag dauert. Das heißt, das Apostelamt ist eine zeitweilige Funktion, die erlischt, wenn der Auftrag ausgeführt ist. Und daraus ergibt sich wiederum, dass ein Apostel seinen Auftrag nicht an einen Dritten übertragen kann, sondern nur in die Hände des Auftraggebers zurücklegen kann. Dies wird ganz deutlich etwa bei der Apostelberufung in Matthäus 10 und Markus 6. Die Jünger, von denen da berichtet wird, waren entsandte Boten und ihr Auftrag war zu Ende, als sie zurückkehrten zum Herrn. Sie war zu Ende, der Auftrag war zu Ende zu Zeiten des Lebens Jesu auf Erden. Erst nach Jesu Auferstehung wurde ein Dauerauftrag eingerichtet. In Matthäus 28, Vers 18 folgende heißt es, und spricht hier der Herr Jesus, der auferstandene Herr: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hier handelt es sich also um einen Dauerauftrag, aber von Nachfolgern der Apostel ist hier nicht die Rede, sondern die ersten Boten werden ausgesandt, um die Grundlage der Gemeinde zu legen. Apostel haben somit Grundlagenfunktion, Fundamentfunktion. Sie betreiben die Fundamentlegung. Und wenn das Fundament etwa auch bei einem Haus gelegt ist, baut ein anderer darauf weiter. Wenn es einmal gelegt ist, kann man nicht noch einmal ein anderes Fundament darauf bauen, wie die handwerklich Begabten unter uns sicherlich wissen. Und deshalb ist die Funktion der Apostel erloschen mit der ersten Generation. Das Fundament der Gemeinde war gelegt von Pfingsten an und weiter. Ferner kommt ein wichtiges weiteres Kriterium hinzu, um Apostel werden zu können in der urchristlichen Zeit. Die Apostel waren unmittelbar vom Herrn Jesus Christus berufen. Selbst Matthias, der in der Nachwahl durch das alttestamentliche Losverfahren bestimmt wurde, in Apostelgeschichte 1. Matthias erfüllte das für einen Apostel entscheidende Kriterium der Augenzeugenschaft. Er war Augen- und Ohrenzeuge der Dinge, die geschehen sind beim irdischen Herrn Jesus Christus und beim auferstandenen Herrn Jesus. Er hat Jesus also vor und nach seiner Auferstehung gekannt. Das kann keiner der sogenannten neuen Apostel von sich behaupten heute. Die Urapostel hatten zusammen mit Jesus gelebt und waren Zeugen seiner Auferstehung. Auch Paulus war, damals hieß er noch Saulus, unmittelbar von Christus berufen worden. In Galater 1, Vers 1 lesen wir: Ein Apostel, Paulus, ein Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. In Galater 1, Vers 12 spricht Paulus von einer Offenbarung Jesu Christi und in Galater 1, Vers 16 spricht er davon, dass Gott seinen Sohn in ihm offenbarte. In Galater 2 betont Paulus, dass er sich nicht mit menschlichen Autoritäten beredet hat, auch nicht mit Petrus, den er erst 3 Jahre nach seiner Berufung kennengelernt hat. Vielmehr ist er durch Gott unmittelbar berufen, nicht durch Menschen, etwa durch andere Apostel eingesetzt worden, auch nicht durch die Jerusalemer Apostel. Er ist unmittelbar durch den Herrn Jesus Christus berufen. Er hat den Herrn Jesus, wie er sogar schreiben kann, gesehen. 1. Korinther 9, Vers 1, wenn ich es richtig hier in Erinnerung habe. Es war nicht der Heilige Geist, sondern Christus, der ihn berufen hat. 2. Korinther 9, Vers 1 muss es sein. Die Stelle wird noch öfter kommen, deshalb schlagen wir das nochmal auf. Hm? Na, wenn du es findest. Ich habe es weiter hinten noch notiert. Erster Korinther 9, Vers 1. War also doch richtig. Und da steht also wörtlich, und das ist deshalb wichtig, weil ja die Neuapostolischen sagen, sie seien nun direkt berufen. Und Paulus hätte ja Jesus auch nicht gesehen. Aber er sagt selber, bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus gesehen? Seid ihr nicht mein Werk in dem Herrn? Also auch er beruft sich auf die Augenzeugenschaft. Und zwar des auferstandenen Herrn. Nicht des irdischen, aber des auferstandenen Christus. Das ist also ganz wichtig für das Apostelsein. Die Urapostel, so kann man also sagen, waren entweder Augenzeugen des Lebens und der Auferstehung Jesu Christi oder sie erlebten eine anderweitige, unmittelbare Berufung durch Christus. Nirgendwo wird in der Heiligen Schrift berichtet, dass sie den Auftrag erhalten hätten, in der zweiten Generation weitere Apostel einzusetzen. Nun beanspruchen ja die Apostel der neuen Zeit, wie sie sich auch nennen, der katholisch-apostolischen Kirche zunächst, dann auch der neuapostolischen, durch den Geist Gottes berufen zu sein. Aber weil die Apostel in der Urkirche durch Christus unmittelbar berufen waren oder Augenzeugen waren, sagt etwa Cardale, der erstberufene Apostel der Neuzeit, dass für ihn nicht die prophetische Berufung durch Drummond entscheidend war, sondern die Tatsache, dass er schon früher in sich den Auftrag gespürt habe, Apostel zu werden. In sich hat er das gespürt. Es gibt also für ihn eine innere Berufung, wird behauptet. Zitat, der Apostel Cardale habe auch später oft gesagt, das prophetische Wort, durch welches er als Apostel bezeichnet wurde, habe ihm keineswegs die erste Kunde von seiner Bestimmung zu diesem Amte gebracht. Im Gegenteil, Christus habe ihm seinen Willen, ihn als Apostel auszusenden, schon früher und ganz unabhängig von jenen Worten kundgetan. Innerlich beruft er sich darauf. Nun, diese Aussage finde ich sehr ehrlich. Sie bestätigt den Verdacht, dass das Apostelamt der Neuzeit eben doch ein selbst angemaßtes Amt ist, das dem eigenen Sehnen und Spüren entspringt. Denn eine Grundlegung der Gemeinde wie bei den Uraposteln und eine dementsprechende Berufung durch Jesus Christus kann nicht vorhanden sein. Historisch nicht und auch praktisch nicht. Nun wird von katholisch-apostolischer Seite Folgendes erkannt und Folgendes eingewendet. Ich zitiere jetzt auch immer katholisch-apostolische Schriften, weil die oft tiefgründiger argumentieren als die neuapostolischen. Die katholisch-apostolischen haben weit mehr Gedankenarbeit geleistet als ihre Nachfolger oder die gern Nachfolger sein wollen, die neuapostolischen. Deshalb zitiere ich lieber aus diesen Schriften, die tiefgründiger sind, aber auch aus neuapostolischen. Aber die Argumentation geht natürlich in die gleiche Richtung. Von katholisch-apostolischer Seite wird Folgendes eingewendet. Zitat aus katholisch-apostolischer Schrift. Es wird anerkannt, dass die Apostel der Urchristenheit eine Grundlagenfunktion wahrnahmen, die unwiederholbar ist, die Grundlegung der Gemeinde. Das wird bei katholisch-apostolischen anerkannt. Aber darauf wird geantwortet, dass die Apostel der Endzeit, die nun sie angeblich sind, nicht die Grundlegung wiederholen sollen. Aber sie sollen etwas anderes tun, nämlich die Gemeinde zur Vollendung zu führen. Nicht mehr den Anfang, sondern die Vollendung nun herstellen, bevor der Herr wiederkommt. Das also war ihr Anspruch, Jesus direkt die Gemeinde entgegenzuführen. Es gibt nur ein Problem in der Bibel, oder überhaupt ein Problem, wisst ihr, welches das ist? In der Bibel ist nirgends die Rede davon, dass der Herr am Ende solche Apostel beruft. Der Begriff neuapostolische Gemeinde, die einzige Stelle, auf die sich die neuapostolische Kirche berufen kann, findet sich nur in einer Schrift, im Buch 4. Esra steht das in der Bibel. Nun, es steht nur Esra in der Bibel, aber kein 4. Esra. Das ist eine apokryphe oder auch pseudepigraphe Schrift, die nicht in dem biblischen Kanon aufgenommen ist, die viel später wohl entstanden ist, als die Bibel, wie sie uns vorliegt. Und die Bezeichnung neuapostolische Gemeinde findet sich auch nicht im Text des 4. Esra, sondern nur in einer Kapitelüberschrift aus dem 17. Jahrhundert. Also weit, weit, weit nach der Urgemeinde. 17. Jahrhundert. Aber das wird immer wieder zitiert. Nun, dass im Neuen Testament nirgendwo die Möglichkeit angedeutet wird, Christus werde die Plätze verstorbener Apostel durch Neusendung von Aposteln wieder auffüllen, wird von der katholisch-apostolischen Kirche zugegeben. Dann jedoch heißt es, im Neuen Testament werde zwar nicht ausdrücklich eine Neusendung von Aposteln angekündigt, das könnte man nicht behaupten, ja. Andererseits werde sie aber auch nirgendwo ausgeschlossen. Ist das überzeugendes Argument? Nicht angekündigt, aber es wird ja auch nirgends ausgeschlossen. Natürlich nicht. Die Apostel und Bischöfe der ersten Zeit hätten noch in der Erwartung der baldigen Wiederkunft Jesu gelebt. Und deshalb hätten sie im Tod der Apostel etwas Unabänderliches gesehen und meinten darin, den Willen Gottes zu sehen. Sie folgerten daraus fälschlich, die Funktion von Aposteln sei auf die allererste Zeit der Christen beschränkt gewesen. So wird nun versucht, dieses Argument doch irgendwie zu widerlegen, dass 1800 Jahre ja nichts passiert sei. Aber liebe Freunde, das ist kein Argument, sondern höchstens, wie man nun auch sagt, ein Argumentum e silentio, das heißt ein Argument aus dem Schweigen heraus und kein wirkliches Argument. Und das beweist überhaupt nichts. Dann wird weiter von katholisch-apostolischer Seite Folgendes erkannt. Ich zitiere, Apostel sind als persönliche Begleiter Jesu und erste Zeugen seiner Auferstehung auf die erste Zeit der Christenheit beschränkt. Aus diesem Grund ist eine spätere und erneute Sendung von Aposteln unmöglich. Das wird anerkannt, aber darauf antwortet man nun, vornehmliche Aufgabe der Apostel der ersten Zeit war es, als Augenzeugen die Auferstehung Jesu zu bezeugen. Es gibt aber keinen überzeugenden neutestamentlichen Nachweis für die Meinung, dass Apostel den auferstandenen Herrn gesehen haben müssen, wird gesagt. Das Gesehen haben, Augenzeugenschaft sei nicht ausschlaggebend, wird natürlich jetzt behauptet. Aber selbst Paulus argumentiert, dass er den Herrn selber gesehen hat, um sein Apostelsein zu belegen. 1. Korinther 9, Vers 1. Das war zwar auch bei den katholisch-apostolischen bestritten, ist aber unzweifelbar. Nun wird auch das Argument herumgedreht. Von neuapostolischer Seite wird gesagt, es sei nicht notwendig, dass ein Apostel Jesus im Fleisch gesehen haben müsse. Es habe nämlich auch zu Lebzeiten Jesu Menschen gegeben, die ihn gesehen hätten und trotzdem nicht Apostel geworden seien. Auch so kann argumentiert werden. Also man merkt, es werden alle Ausflüchte gesucht. Aber hier übersieht man wiederum, dass das bloße Sehen auch nicht ausgereicht hat. Denn sonst hätten auch die Pharisäer, die Jesus gekreuzigt haben, Apostel werden können, wenn das Sehen schon automatisch zum Apostelsein geführt hätte. Also man merkt, die ganzen Argumente gehen irgendwo ins Leere. Man kann nicht belegen, dass die Heilige Schrift von Aposteln in der Endzeit redet. Das kann man eben nicht belegen. Bereits im Neuen Testament wird unterschieden, ob Jesus Christus selber Menschen beruft oder ob sie durch den Heiligen Geist berufen sind. Die heiligen Apostel, in Anführungsstrichen, berufen sich auf die sogenannte Berufung durch den Heiligen Geist, aber die Urapostel waren allesamt durch Jesus Christus unmittelbar berufen. Nun, Gott kann natürlich auch heute Menschen berufen, das wird damit ja gar nicht ausgeschlossen. Das geschieht ja bei jeder wirklichen Ordination, wenn man diesen Begriff einmal gebrauchen will. Aber berufen werden eben keine Apostel im urchristlichen Sinne, weil die unmittelbare Berufung durch Jesus und damit die unmittelbare Beauftragung, die Grundlegung der Gemeinde zu legen, fehlt. Die fehlt heute. Nochmal zu Paulus, mit dem ja immer wieder argumentiert wird, er sei ja auch nicht zu Lebzeiten Jesu ihm begegnet. Wie gesagt, er sagt, er hat ihn gesehen als Auferstandenen. Und eine weitere wichtige Stelle ist 1. Korinther 15, Vers 8, wo Paulus die Kette der Auferstehungszeugen nennt und sich selber als Letzten, als eine Missgeburt oder unzeitige Geburt, Präphos im Griechischen, das ist die Fehlgeburt, die unzeitige Geburt. Und damit sagt er, er ist der Letzte von denen, die den auferstandenen Herrn gesehen haben, so wie eine Fehlgeburt so als ganz letztes dann noch dazugekommen ist zu den ersten Aposteln. Mit ihm also ist die Kette der Erscheinungen abgeschlossen und damit auch die Kette der Apostelberufungen. Das bringt dieser Begriff in 1. Korinther 15, 8, Präfos, Fehlgeburt, Missgeburt zum Ausdruck. Nun gibt es aber noch eine Stelle, auf die sich die Neuapostolischen berufen möchten. Und das ist Epheser 2, wir können es mal aufschlagen. Und diese Stelle kann einen zunächst verwirren, wenn man nicht den Zusammenhang beachtet. Epheser 2, Vers 19 und 20. Da heißt es: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Und dann auch Epheser 4, Vers 11 bis 13. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Nun, diese Stellen können wir ja nur zusammen sehen. Und zwar kann man Epheser 4 nicht losgelöst lesen von Epheser 2. Wenn man jetzt nur Epheser 4 liest, dann liest man, ja, der Herr hat ja eingesetzt, Apostel, Propheten, Evangelisten, das brauchen wir also alles. Es ist ja eine Einsetzung des Herrn. Und deshalb gilt, was vorher schon steht, Epheser 2, Vers 20. Ihr seid erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten. Also natürlich hat der Herr Apostel eingesetzt, aber das ist der Grund, auf dem die Gemeinde erbaut ist. Das wird deutlich. Und wenn es hier erwähnt ist, dass Gott natürlich Apostel eingesetzt hat, dann heißt es nicht, dass es die alle Zeit geben muss, sondern sie bilden eben den Grund der Gemeinde in der urchristlichen Zeit. Sonst hätte er ja gesagt, ihr müsst auch Nachfolger bestimmen. Ich hoffe, ihr habt dieses Argument soweit verstanden. Also das Fundament ist gelegt, ein für alle Mal. Epheser 4 ist nur zu verstehen von Epheser 2 her im richtigen Zusammenhang. Und so können wir auch Stellen nicht aus dem Zusammenhang reißen, sondern müssen den Kontext beachten bei allen Fragen. So wie es zu kühl ist, kann man gerne mal hier zumachen. Übrigens auch 1. Korinther 3, Vers 6, folgende ist hier wichtig, Vers 6 und 10, wo es heißt: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Und dann Vers 10, ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf. Ja, der Apostel hat ja den Grund gelegt, Christus aber ist der Eckstein und ein anderer baut darauf weiter. Der Grund ist gelegt durch die Apostel. Das Grundlegungsamt, das Fundamentamt. Man beruft sich dann auch noch auf andere Stellen. Ich möchte jetzt abschließend zu diesem Thema der apostolischen Kennzeichen noch einige andere Begründungen nennen. Wenn man mit der Bibel nicht weiterkommt, gibt es ja noch weitere Argumente, das wisst ihr ja auch. Zum Beispiel wird gesagt, der Rat des Gamaliel, ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten. Apostelgeschichte 5, 38 und 39, das sagte Gamaliel damals auf die ersten Jünger, die den Herrn verkündigten. Lasst sie mal gewähren, wenn es untergeht, ist es nicht von Gott. Wenn es nicht untergeht, ist es von Gott. Darauf berufen sich auch die Neuapostolischen und sagen, wir sind so groß, wir haben so ein großes Wachstum, unser Werk blüht. Aber liebe Freunde, ist das ein entscheidendes Kennzeichen? Blüht nicht auch der Islam? Blühen nicht auch andere Sekten wie die Zeugen Jehovas, die Mormonen? Und hat nicht Gott vorausgesagt in seinem Wort, dass am Ende viele falschen Christusen, falschen Propheten und auch falschen Aposteln nachlaufen werden? Dieses äußere Blühen muss überhaupt noch kein Kennzeichen sein, dass etwas von Gott ist. Der Rat des Gamaliel war ein menschlicher Rat, der sicherlich damals passend war. Natürlich, die Gemeinde besteht auch bis heute, Gott sei Dank, und der Herr hat es auch gesagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Aber eben auch ihr Lehren blühen immer noch oder vielleicht noch immer mehr am Ende der Tage. Dann wird gesagt, Zeichen und Wunder können eine Legitimation sein. Aber Wunder kann auch der Satan tun. Das sollten wir unterscheiden. Das ist auch kein Kennzeichen. Dann wird gesagt, die Früchte der Arbeit seien so gut. Aber auch das ist nicht ein absolutes Kennzeichen. Die Früchte können faulen in Gottes Gericht, kann sein, sie haben keinen Bestand. Nun, ein Zitat hierzu, was etwa die katholisch-apostolische Gemeinde angeht. Der Anhänger und das Mitglied der katholisch-apostolischen im 19. Jahrhundert, Professor Thiersch, hatte Folgendes geschrieben damals. Indessen ist die apostolische Sache so lauter und kerngesund, dass sie sich gerade dem Tiefforschenden offen seine Einwendungen und Darbringungen beglaubigt. Falls es menschliche Anmaßung wäre, würde in Bälde göttliches Gericht folgen und die Früchte würden faulen, denn Gott lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Das schrieb Thiersch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und was nun die katholisch-apostolische Bewegung anging, die ist ja in gewissem Sinne abgestorben. Die Apostel sind alle gestorben, ohne dass der Herr wiederkam zu ihren Lebzeiten. Und das trifft auch auf die neuapostolischen Stammapostel zu, die das immer wieder verkündigt hatten, vor allem Johann Gottfried Bischof. Wir haben sie ausführlich gehört. Das Gericht kam also auch da schon mehrfach. Und trotzdem gibt es immer noch Anhänger, die sagen, das sei gesunde Prophetie. Ich erwähne ja auch nochmal 2. Korinther 11, wo ganz klar vor falschen Aposteln gewarnt wird, gerade am Ende der Zeit auch. Ja, wir machen hier mal einen Schnitt und wenn Fragen sind, können wir sie dazu stellen jetzt. Nun betrachten wir noch abschließend die neuapostolischen Sakramente und die neuapostolische Eschatologie. Sie haben 3 Sakramente: Wassertaufe, Geistestaufe in Form der Versiegelung und Abendmahl. So wird gesagt, ich zitiere immer wieder hauptsächlich aus dem neuapostolischen Katechismus, Fragen und Antworten. Gott, der Vater, stiftete durch die Sendung Johannes des Täufers die heilige Wassertaufe, die Jesus durch die Selbstannahme als notwendig bezeugte, und durch seinen Taufbefehl hat er sie in des dreieinigen Gottes Namen seinen Aposteln zu handeln befohlen. Gott, der Sohn, stiftete das Mahl. Gott, der Heilige Geist, teilt sich in den durch Apostel geschehenden Handlungen der Salbung oder Versiegelung den zubereitet und gläubig nach ihm Verlangenden mit. Zitat Ende. Nun werden verschiedene Bibelstellen angeführt. Johannes 3, Vers 5. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wasser bezeichnet die Wassertaufe, Geist die Geistestaufe oder Versiegelung. Dann wird 1. Johannes 5, Vers 7 und 8 angeführt. 3 sind's, die da zeugen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die 3 sind beisammen. Übrigens eine schwierige Stelle, bei der es verschiedene Lesarten im Urtext gibt. Geist, so wird gesagt, sei auch hier die Versiegelung, Wasser sei die Wassertaufe und Blut bezeichnet das Abendmahl. Fraglich ist vor allem, ob Geist wirklich die Versiegelung in der Art der Neuapostolischen zum Ausdruck bringt. Eine dritte Stelle ist Epheser 1, Vers 13. Durch welchen ihr auch, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Es steht hier, da ihr gläubig wurdet, von einer neuapostolischen Handauflegung, die die Versiegelung spende, ist allerdings in Epheser 1 nicht die Rede. Das wird nun alles hineingelesen. Man zitiert dann auch Offenbarung 7, Vers 1 bis 3, wo davon die Rede ist, dass die Knechte Gottes von den 4 Engeln an den Stirnen versiegelt werden. Aber es sind hier auch keine Apostel, sondern eben Engel, die das tun, genannt. Trotzdem wird es herangezogen. Es heißt in einer Schrift der Apostolischen Kirche, dies ist ein unmissverständlicher Hinweis für den Auftrag der Apostel, die gläubig gewordenen Seelen zu versiegeln. Bei diesem Akt wird durch Gebet und Handauflegung der Heilige Geist gespendet, wodurch der Mensch zum Eigentum des Herrn und Gottes Kind wird. Zitat Ende. Man nennt dann auch Apostelgeschichte 8, wo sich Menschen unter der Predigt des Philippus taufen ließen und dann den Heiligen Geist empfingen, als sie beteten und die Hände auf sie legten. Also diese Handauflegungen in der Apostelgeschichte werden mit der Versiegelung in neuapostolischer Weise in Verbindung gebracht. In der katholisch-apostolischen Kirche hatte man nur 2 Sakramente gehabt. Die Taufe und das Abendmahl, aber noch keine Versiegelung, wie bei den Neuapostolischen. Man hatte allerdings dort weitere sakramentale Handlungen gehabt, die apostolische Handauflegung, Beichte, Eheschließung, Ordination. Das sind aber keine Sakramente dort gewesen, sondern sakramentale Handlungen. Bei den Neuapostolischen kam nun als drittes Quellsakrament die Versiegelung hinzu. Nun zunächst zur Taufe einiges, dann zum Abendmahl und Gottesdienstablauf und dann auch nochmal zur Versiegelung. Bei den katholisch-apostolischen ist die Taufe das Bad der Wiedergeburt, wo also bereits die Wiedergeburt geschieht. Bei den neuapostolischen ist sie nur das Unterpfand zur Erlangung der Wiedergeburt, die dann bei der Versiegelung geschieht, durch die Handauflegung der Apostel. Die katholisch-apostolischen betrachten also bereits die Taufe als Bad der Wiedergeburt, indem sie Titus 3, Vers 5 dementsprechend auslegten, was natürlich auch anders gedeutet werden kann als in dieser Taufhandlung. Kann auch symbolisch verstanden werden, aber nun hier wörtlich genommen. Zum Gottesdienstablauf und Abendmahl folgendes. Im neuapostolischen Katechismus wird das Abendmahl geradezu als das Mahl der Unsterblichkeit verstanden. Es heißt, sein würdiger Genuss erhält der Seele ewiges Leben und gibt ihr die Sicherheit, in Jesu zu bleiben. Zitat Ende. Man empfange Kräfte, die verhelfen, alles zu überwinden, was dem ewigen Heil der Seele hinderlich sein könnte. Der Gottesdienst selber läuft so ab. Da findet die Predigt statt, also es sind verschiedene Lieder, auch sehr pietistisch klingende Lieder, sind auch manche aus dem Pietismus aufgenommen, in diesem Gesangbuch. Dann auch die Predigt, die wird übrigens ohne Konzept gehalten, damit der Geist frei wirken kann bei den Amtsträgern. Dann nach der Predigt das Unser Vater, das soll also das neuapostolische Vater Unser sein, was aber durchaus ähnlich ist, manches ist ein bisschen verändert. Dann folgt die Verkündigung der Sündenvergebung oder Freisprache durch die Apostel oder den stellvertretenden Priester. Es heißt also nicht, dass im Abendmahl die Sünden vergeben werden, wie es in manchen Kirchen gesagt wird, oder auch im katholischen Ritus bei der Wandlung, in dem die verwandelten Elemente aufgenommen werden als Mahl der Christusaufnahme mit sündenvergebender Kraft. Nein, die Freisprache erfolgt vorher bereits aufgrund der Reue und Sündenerkenntnis infolge der Predigt. Es erfolgt also zuerst die Freisprache von der Sünde, dann gibt es erst das Opfergebet, die Aussonderung des Abendmahls und dann die Zuteilung, zunächst an die priesterlichen Ämter und dann auch an die Gemeinde. Man merkt also hier auch reformierte Einflüsse. Also nicht die Hostie ist hier entscheidend, sondern die Freisprechung, die vorher schon geschehen ist. Aber natürlich anders hier alles zu verstehen als in den reformatorischen Kirchen. Es wird gesagt, Zitat, das aus dem Heiligen Geist kommende und verkündigte Wort Gottes wirkt auf den Gläubigen nicht nur tröstend, erbauend und erkenntnisfördernd, sondern auch erleuchtend und reinigend. Dadurch werden vorhandene Sünden und allerlei Mängel im Geistesleben beleuchtet, durch das verkündigte Wort Gottes. Nun, das ist durchaus auch richtig. Das Wort Gottes soll in der Predigt auch immer unser Wesen beleuchten, Sünden aufdecken und dem Einzelnen klar machen, dass er Umkehr braucht. Die Freisprache führt also zur Einsicht, zur Reue, zum herzlichen Verlangen, mit Gott versöhnt zu werden. Bei der Aussonderung dann wird gesagt, zitiere, nun sondere ich aus Brot und Wein zum heiligen Abendmahl und lege auf das dargebrachte, das einmal gebrachte und ewig gültige Opfer Jesu Christi mit den Worten, das ist mein Leib für euch gebrochen und in den Tod gegeben, mein Blut für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. So oft ihr davon genießt, tut es zu meinem Gedächtnis. Amen. Ist das nun der Bibel entsprechend oder nicht? Was meint ihr? Ja, es ist etwas verändert, aber bitte? Ja, das Trinken fällt weg, weil ja hier diese drei Tropfen auf die Hostie gefügt sind seit 1917, als damals bei Feldabendmahl eben kein Wein geschickt worden konnte, sondern nur die Hostien. Das Kelchwort fällt also weg, wenn man so sagen will. Und natürlich, es wird nicht die stoffliche Verwandlung gesehen, die Transsubstantiation wie der katholischen Kirche, sondern es ist einfach eine geistige Wirklichkeit hier. Reformierter Einfluss ist festzustellen. Was aber nun, gut, soweit ist jetzt nicht so viel kritisch zu sagen, was aber auf jeden Fall kritisch zu hinterfragen ist, ist die Praxis, auch den Entschlafenen das Abendmahl zu reichen, also den Toten, den Verstorbenen. Das wurde schon durch Friedrich Wilhelm Schwarz geführt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei der Vorläufergruppierung der Neuapostolischen, dann aber vor allem durch den ersten neuapostolischen Stammapostel Friedrich Krebs verstärkt. Es heißt in der Biografie von Fritz Krebs, Zitat, im Januar 1898 hatte er, Krebs, nach Absprache mit seinen Mitaposteln auch festgelegt, wie zukünftig den Entschlafenen das Abendmahl zu reichen sei. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Abendmahl den versiegelten und ins Jenseits gegangenen Seelen dreimal jährlich gespendet worden. Jetzt führte Vater Krebs ein, ihnen das heilige Abendmahl allsonntäglich zu geben. Zitat Ende. Also jeden Sonntag sollte ihnen nun den Toten das Abendmahl gegeben werden. Man sollte es zuerst für sich genießen und beim zweiten Mal für die Entschlafenen Versiegelten mit den Worten: Ihr entschlafenen heiligen Geister, nehmt hin den Leib und das Blut Jesu, eures Erlösers, zum Leben. Amen. Es wird also zweimal genommen, die das sprechen, werden dann zur Hülle, zum Medium für den Geist des Verstorbenen. Das wird auch heute gemacht. Das war bei den katholisch-apostolischen noch nicht der Fall, ist es auch heute nicht. Aber dieser ganze Spiritismus und Totenkult ist bei den Neuapostolischen bis heute sehr stark und sehr schlimm verbreitet. Davor können wir nur warnen. Ich habe gestern schon erwähnt, 5. Mose 18, wo vor jeder Form des Kontakts mit Totengeistern gewarnt wird. Es ist Gott ein Gräuel. Und hier wird es als gottesdienstliche Handlung eingeführt. Dämonen gewinnen hier Einfluss auf den Menschen. Wir müssen das ganz deutlich sagen, gerade aus Liebe zu den Menschen, die in solche Dinge verirrt sind. Ganz schrecklich. Nun noch einiges nochmals zur Taufe, zur heiligen Wassertaufe, wie im Katechismus gefragt wird. Was ist die heilige Wassertaufe? Antwort im Fragen und Antworten über den neuapostolischen Glauben. Ich kann es mal durchgeben nebenher. Aber bitte nicht festlesen, noch zuhören. Die heilige Taufe mit Wasser ist ein Bestandteil der Wiedergeburt und die notwendige Voraussetzung zur Hinnahme des Heiligen Geistes. Sie ist ferner der Bund eines guten Gewissens mit Gott. Mit ihr verbunden ist die Abwaschung der Erbsünde, die durch den Sündenfall Adams und Evas bewirkte Sündhaftigkeit des Menschengeschlechts. In der Taufhandlung öffnet Gott dem Menschen den Weg zur völligen Erlösung aus dem Verdienst Jesu Christi. Zitat Ende. Die Taufe also ist Bestandteil nur der Wiedergeburt, wie ich auch schon erwähnt habe, und noch nicht die Wiedergeburt selber, wie es etwa die katholische Kirche sagen würde oder auch katholisch-apostolische Gemeinden. Es ist nur die Vorstufe für die Versiegelung bei den Neuapostolischen. Die Kindertaufe ist obligatorisch bei den Neuapostolischen. Man beruft sich auf die Oikos-Formeln in der Apostelgeschichte, also die Haustaufen, etwa in Apostelgeschichte 16, was natürlich tatsächlich bedenkenswerte Stellen sind und auf die sich auch andere oder überhaupt Kirchen, etwa die lutherische Kirche, auch die reformierte Kirche und natürlich auch die katholische Kirche stützen. Aber über diese Diskussion möchte ich hier nicht führen, ob jetzt Kinder- oder Großtaufe. Aber jedenfalls stützt sich auch die neuapostolische Kirche auf diese Stellen, was nun das Alter angeht. Gut, das sei jetzt einmal dahingestellt. Aber nun die Frage, wer ist berechtigt, die heilige Taufe zu spenden? Die Frage. Antwort: Die Apostel Jesu Christi und die von ihnen eingesetzten priesterlichen Ämter sind berechtigt, die heilige Taufe zu spenden. In Notfällen allerdings kann jeder gläubige, versiegelte, neuapostolische Christ die Taufe spenden. Zitat Ende, also die Nottaufe wird hier auch ermöglicht. Und nun die für uns auch besonders interessante Frage: Welchen Wert hat die in anderen christlichen Gemeinschaften vollzogene Taufe? Antwort: Die Wassertaufe, die in einer anderen christlichen Gemeinschaft oder Kirche im dreieinigen Namen Gottes empfangen wurde, wird von der neuapostolischen Kirche als ein für diese Gemeinschaft gültiges Sakrament anerkannt. Zur Erlangung der Wiedergeburt aus Wasser und Geist ist die Bestätigung dieser Taufe durch den Apostel oder einem von ihm beauftragten Amtsträger Voraussetzung. Zitat Ende. Also es überrascht vielleicht, die Taufe in Kirchen wird anerkannt, soweit sie auf den dreieinigen Gott geübt wurde, aber sie muss bestätigt werden durch den Apostel, und die Wiedergeburt wird ja auch nur erlangt durch die nachfolgende Versiegelung, die man dann wiederum nur in der neuapostolischen Kirche bekommen kann. Nun, auch die evangelische Kirche übrigens hat Verlautbarungen schon überlegt, ob die neuapostolische Taufe anerkannt werden könne, weil sie auf den Namen des dreieinigen Gottes vollzogen wird. Aber es wird dann gesagt, es sei dann auf jeden Fall, wenn jemand wechselt und in die evangelische Kirche eintreten will, auf jeden Fall noch ein Gespräch mit dem Pfarrer, oder heute gibt es ja auch Pfarrerinnen, notwendig, als eine Einweisung in den evangelischen Glauben, so wird gesagt. Man mag jetzt darüber diskutieren. Das ist tatsächlich so auf den dreieinigen Gott. Und trotzdem hätte ich manche Fragezeichen, ob diese Taufe wirklich gültig ist in dem Sinne. Übrigens kommt das Wort Glaube relativ selten vor in diesen Zusammenhängen, wo hier von der neuapostolischen Taufe gesprochen wird. Es geht immer wieder um die Versiegelung, also eine Art objektive Wirksamkeit von außen. Der Glaube wird dagegen als etwas Subjektives, Innerliches gesehen. Aber es ist gerade in Epheser 1 auffallend, dass es ja heißt, versiegelt worden, als ihr gläubig wurdet. Der Glaube ist hier wichtig und eben nicht die äußere Handlung einer objektiven Versiegelungsmagie, möchte ich mal sagen. Die neuapostolische Taufe erfolgt also auf die Dreieinigkeit und umfasst praktisch nur das reinigende, sündentilgende Moment, etwa im Blick auf die Erbsünde, aber noch nicht die Wiedergeburt, die dann erst bei der Versiegelung geschenkt wird, angeblich. So ist die Taufe ohne Versiegelung nur eine halbe Sache, selbst wenn sie von anderen Kirchengeteilte anerkannt würde. Zum Wasser muss nun der Geist, der durch die Apostel nun vermittelt wird, so wird gesagt, kommen. Die Frage stellt sich natürlich, ob hier wirklich die Heilstat Jesu Christi im Mittelpunkt steht oder eben die Ämter, die allein berechtigt sind, diese Taufe zu üben, abgesehen von der Nottaufe, was erwähnt wurde. Der Theologe Dr. Oswald Eckenberger schreibt in seiner Doktorarbeit über die neuapostolische Kirche und fragt dort, ob dort das Heil in den Ordnungen gesucht wird und nicht im Glauben an Jesus Christus, also dass die Ämterhierarchie vermittelnd, heilsvermittelnd an die Stelle Christi tritt und eben der Glaube praktisch nur noch eine Nebenrolle spielt letztendlich. Und das ist eben auch die Hauptkritik, die wir auch aus biblischer Sicht stellen müssten. Nun möchte ich noch darauf hinweisen, auf die Taufe für die Toten. Die wird ja auch geübt in der neuapostolischen Kirche. Und das ist wiederum eine besonders problematische Sache, die eindeutig, so würde ich sagen, gegen Gottes Wort steht. Allerdings beruft man sich hierbei auch wiederum auf eine einzige Bibelstelle. Welche könnte das sein?
Sonst wäre es ja unnütz, dass ihr euch für die Toten tauft.
Ja, 1. Korinther 15, Vers 29. Was machen sonst, also wenn es keine Auferstehung gäbe, diejenigen, die sich taufen lassen für die Toten, wenn die Toten überhaupt nicht auferstehen? Was lassen sie sich taufen für die Toten und was stehen wir alle Stunde in Gefahr? Nun, das ist, liebe Freunde, wirklich eine sehr dunkle Stelle, die auch einmalig ist in der Bibel. Es wird sonst nirgends ein Hinweis auf sowas genannt. Die Frage ist aber, ob das wirklich eine Empfehlung ist, die der Apostel Paulus hier nennt, oder gar ein Gebot ist, oder ob es nicht vielmehr eine Feststellung ist, dass das nun getan wird von manchen und dass das aus dem Heidentum kommt. Und die Frage wird einfach gestellt, warum tun sie denn das, wenn es überhaupt keine Auferstehung gäbe? Also so denke ich, er stellt fest, das tun manche, aber warum tun sie es denn, wenn es keine Auferstehung gäbe? Dann wäre das ja sinnlos. Aber es ist keinesfalls ein Gebot des Herrn, ihr sollt euch nun taufen lassen für die Toten. Da müsste es anders formuliert sein. Ja? Und aus solchen unklaren Stellen wird das nun abgeleitet. Das ist nicht legitim. Denn eine Auslegungsregel lautet, wir müssen, wenn wir eine Lehre aufstellen, und das ist ja eine grundlegende Lehre hier, die Taufe für die Toten, von den klaren Stellen ausgehen und nicht von den unklaren. Bereits Augustin, der Kirchenvater Augustin, hat gesagt, wir müssen von den klaren Stellen ausgehen und nicht von den unklaren. Aus den klaren Stellen ergibt sich die Glaubensregel, die Regula Fidei. Und von der Glaubensregel her wiederum ergibt sich dann die Beurteilung der unklaren Stellen. Und die Glaubensregel sagt, die sich aus den klaren Stellen ergibt, dass man sich eben nicht mit Totenkult, Totenverehrung und all diesen Dingen einlassen soll, denn das ist, wie schon erwähnt, Gott ein Gräuel, eine Abscheulichkeit und führt den Menschen in dämonische, satanische Versklavung hinein, wovon er nur durch die Annahme des Kreuzesopfers Jesu Christi die völlige Erlösung frei werden kann. Aber dieser Totenkult wird noch weiter betrieben. Es wird auch die Fegfeuerlehre vertreten und deshalb auch die Fürbitte für die Verstorbenen. Fegfeuerlehre findet sich auch in einer anderen großen Gruppierung in der katholischen Kirche. Und man stützt sich auch dort auf 2. Makkabäer 12, 44 bis 46, Fürbitte für die Verstorbenen. Aber auch das ist eine apokryphe Schrift, die es in der Bibel selber nicht gibt. Die Fegfeuerlehre kann nur dort gefolgert werden. Eine andere Stelle in den Korintherbriefen, wie durchs Feuer hindurch gerettet und solche Stellen, das kann überhaupt nicht direkt jetzt damit in sowas in Verbindung gebracht werden. Das wird dann hineingedeutet. Aber das steht nichts über Fegfeuer nach dem Tode, dass da noch eine Reinigung oder eine Fürbitte für die Toten geben könne. Also der längst lebende Apostel der katholisch-apostolischen Kirche, Francis Valentine Woodhouse, selbst er hat gesagt, dass die Stille 1. Korinther 15, Vers 29 so dunkel sei, so undurchschaubar, ich zitiere wörtlich, dass man keinen Glaubenssatz darauf gründen kann. Zitat Ende. Sehr nüchtern hat er das gesagt gegen die späteren Neuapostolischen. Und Woodhouse hat auch gesagt, dass der Augenblick des Todes, ich zitiere ihn jetzt, der Zeitpunkt ist, in welchem die Menschen entweder verworfen oder angenommen worden sind. Hat Woodhouse gesagt. Weil sie Jesus entweder verworfen oder angenommen haben. Also da ist die Entscheidung gefallen. Und Woodhouse weiter, wenn man das nicht beachtet, verfalle man in den Universalismus, den Irrtum von der Wiederbringung aller Dinge, den Origenes entwickelt hat und der bis heute auch verbreitet ist. Ich möchte dazu jetzt aber keine Stellung nehmen, aber entscheidend ist, wichtig ist für uns einfach, dass die Entscheidung wir hier und jetzt fällen sollen für den Herrn Jesus Christus. Also im Zeitpunkt des Todes ist jetzt, außer vielleicht bei der Noah-Generation, das Urteil gefallen. Und auch Woodhouse weist darauf hin, dass höchstens es vielleicht diese Ausnahme sein könnte in den Petrusbriefen, wo es mal vom Sintflutgeschlecht die Rede ist, die Noah-Generation, denen der Christus gepredigt hat zwischen seiner Kreuzigung und Auferstehung. Aber wir sollen daraus auch keine Lehre bilden, das ist auch eine relativ dunkle Stelle, wo wir auch nicht sagen können, jeder hat nach dem Tod nochmal eine Chance. Das ist eine gefährliche Lehre, wenn man dann daraus jetzt feste Dogmatiken daraus entwickeln wollten. Wir können das vielleicht als Gnadenhandeln Gottes nochmal sehen, dass es sowas geben könnte, aber es ist gefährlich zu sagen, wir vernachlässigen dadurch die Mission. Nun kommen wir noch einmal zurück zur Versiegelung. Was ist die heilige Versiegelung? Was wird hierzu gesagt im Neuapostolischen Katechismus? Die heilige Versiegelung ist die Spendung des Heiligen Geistes und damit der wesentliche Teil der Wiedergeburt. Zitat Ende. Während eben die Taufe nur das Unterpfand oder die Vorstufe der Wiedergeburt ist. Durch die Versiegelung, Zitat, wird der Mensch zu einem Kind Gottes mit dem Anrecht auf das Erbe Christi. Man muss auch genau hinhören, er bekommt das Ahnrecht auf das Erbe Christi. Es wird nicht gesagt, dass er dadurch auch automatisch gerettet sei, denn auch ein Neuapostolischer kann von der neuapostolischen Lehre und Kirche abfallen. Gibt es ja auch immer wieder. Und damit erweist er sich nach neuapostolischem Verständnis seiner Versiegelung unwürdig. Das Ahnrecht hat er zwar bekommen, aber er hat es verspielt. Somit ist der Besitz des Heiligen Geistes das Unterpfand zur ewigen Herrlichkeit, wird gesagt im Katechismus. Nun, was fällt uns auf, wenn hier vom Besitz des Heiligen Geistes die Rede ist? Es heißt hier also der Besitz des Heiligen Geistes. Ich habe es heute Morgen schon gefragt, können wir den Heiligen Geist besitzen? Können wir über ihn verfügen wie über eine Sache? Wird er nicht eine Verdinglichung, eine Verobjektivierung des Heiligen Geistes vorgenommen, die gegen Gottes Wort steht, wo es ja heißt, der Geist ist wie der Wind, der weht, wo er will und nicht, wo wir wollen? Wenn wir über den Heiligen Geist verfügen wollen, betreten wir nämlich das Gebiet der Magie und auch letztendlich des Spiritismus. Es wird übrigens in der neuapostolischen Kirche, ich kann es jetzt kaum anders nennen, ein gewisses naives Gottesbild vertreten. Es ist immer wieder die Rede, Sie werden es vielleicht merken, wenn Sie sprechen, vom lieben Gott, vielleicht habt ihr das schon gehört. Der liebe Gott hat gesagt, es wird nicht von Gott so sehr geredet oder von Jesus Christus, sondern der liebe Gott. Also ein Gott, der lieb ist, über den wir verfügen können, der seinen Geist durch die Amtsträger uns gibt, wo das gerade zu einer Sache wird, die objektiviert werden kann. Ein naives Gottesbild. Durch Handauflegung bekommst du das nun alles. Die heilige Geistes- und Feuertaufe. Die Bibel sagt hingegen, dass wir den Heiligen Geist nicht besitzen können, sondern dass er uns besitzen kann. Das ist was anderes. Wenn wir uns ihm öffnen, wenn wir im Glauben durch ihn wiedergeboren sind zum neuen Leben als Kinder Gottes. Wir können den Heiligen Geist aber auch betrüben, wir können ihn dämpfen, wir können ihn verlieren oder viel besser gesagt, er kann uns verlassen, wenn wir uns bewusst von Gott und seinen guten Ordnungen lossagen. Eine traurige Erscheinung, auch, die bei Christen auch passieren kann. Also, wir können nicht über den Geist Gottes verfügen, aber er kann in uns wohnen, er kann uns aber auch verlassen, wenn wir seinen Sohn mit Füßen treten, Gottes Sohn mit Füßen treten. Oswald Eggenberger hat es gut formuliert, dass eben hier eine Verobjektivierung stattfindet und sagt, das Wirken des Geistes Gottes wird an die Versiegelung gebunden. Das ist unbiblisch, das tatsächliche Geschehen wird umgekehrt. Und zwar wirkt der Heilige Geist in uns die Gewissheit des Heils, so sind wir versiegelt, niemals aber umgekehrt. Es kann nicht einfach ein Akt festgesetzt werden, nach dessen Ausführung der Heilige Geist uns dann Gewissheit des Heils schenken würde. Zitat Ende von Eggenberger aus einer kritischen Schrift, einer Doktorarbeit über die Neuapostolischen. Er sagt damit, es ist eben gerade falsch, herum wird es gelehrt. Es wird gesagt, wenn du die Hand hast aufgelegt bekommen, wohnt der Heilige Geist in dir. Aber es ist umgekehrt. Die Heilsgewissheit, die Gewissheit des Heils, wird uns durch den Glauben geschenkt und dann werden wir praktisch dadurch versiegelt. Das heißt also, wir sind versiegelt, im biblischen Sinne jetzt versiegelt, nicht durch Apostelhandauflegungen. Wir sind versiegelt, indem der Heilige Geist in uns die Gewissheit des Errettetseins, des Heils wirkt. Aber wir können nicht sagen, jetzt kriegst du die Hand aufgelegt, dann bist du versiegelt und dann hast du auch Gewissheit. Umgekehrt. Sonst haben wir eine falsche Sicherheit, wie es die Reformatoren gesagt haben, eine Securitas anstelle einer Certitudo. Die Securitas ist die falsche Sicherheit. Wir verfügen über Gott. Die Certitudo ist die Gewissheit, Gott hat uns erlöst. Aber nicht wie wir wollen, sondern wie er will. Wir stehen in seiner Abhängigkeit und nicht umgekehrt. Heilsgewissheit. Wir verfügen nicht darüber, aber wir dürfen uns durch Gott berufen wissen, nicht in einem verobjektivierenden äußerlichen Akt, sondern durch die innere Stimme des Heiligen Geistes, in dem der Glaube in uns erweckt ist, in dem Christus dadurch in uns wohnt. Eggenberger schreibt, die Versiegelung würde zu einer Eintrittskarte in den Bereich des Heiligen Geistes, anstatt umgekehrt, wo der Heilige Geist wirkt, sind wir im Glauben des Heils gewiss, das heißt versiegelt. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wo der Geist wirkt, sind wir des Glaubens gewiss und damit versiegelt. Aber nicht, wenn jemand versiegelt wird durch Handauflegung, ist er dann gewiss. Das ist eine falsche Sicherheit. Durch einen äußerlichen, ja geradezu als magisch zu bezeichneten Vorgang. Die Gemeinde würde dann der feste Ort, wo der Geist wirkt, anstatt umgekehrt, wo der Geist in den Menschen wirkt, da ist Gemeinde. Auch so darf die Sache nicht vertauscht werden. Also der Geist Gottes kann nicht gebunden werden an die neuapostolische Gemeinde und auch nicht an eine andere Gemeinde, sondern Gemeinde entsteht da, wo der Geist Gottes im Gläubigen wirkt, wo Menschen wiedergeboren sind und sich versammeln. Da entsteht auch sichtbare Gemeinde. Der Heilige Geist wirkt also mit der Bekehrung und Wiedergeburt zusammen. Die Versiegelungsgewissheit dagegen ist eine verkehrte Sicherheit. Nochmals zu den Versiegelungen noch zwei Bemerkungen. Wenn gesagt wird, Versiegelung kann nur durch Apostel geübt werden, ich habe heute Morgen schon gesagt, es gibt sicherlich Handauflegung durch Apostel in der Apostelgeschichte, aber auch durch Menschen, die nicht Apostel waren, etwa Ananias in Apostelgeschichte 9. Also auch hier ist es nicht an Apostel ausschließlich gebunden. Und auch Menschen kommen zum Glauben, werden gerettet ohne jegliche äußere Handauflegung. Also man kann hier keinen Automatismus machen. Der Geist weht, wo er will. Das wollte ich auch nochmal betonen. Gut. Es findet sich übrigens dann auch die Lehre, dass die entschlafenen Gläubigen der Neuapostolischen, insbesondere deren Apostel, die Erlöserarbeit im Jenseits fortsetzen. Also auch hier immer noch Versiegelungen vornehmen. Auch hier wieder der Spiritismus, ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen. Und nun gibt es nicht nur Abendmahl für Verstorbene und Taufe für Verstorbene, sondern, was noch? Versiegelungen von Verstorbenen. Und die werden dreimal im Jahr durchgeführt, am ersten Sonntag im März, Juli und November in neuapostolischen Gottesdiensten für verstorbene Versiegelungen. Unterstützt durch Offenbarungen und Gesichte von einem Apostel werden die Sakramente an zwei Bischöfe als Gefäße stellvertretend gespendet. Wiederum Medium, ja, Gefäß. Früher hat man dabei auch die Namen der Verstorbenen genannt, heute ist das so nicht mehr der Fall. In einer neuapostolischen Schrift heißt es, zitiere daraus, und da wird es einem direkt unheimlich, wenn man das hört. Sie stellen sich jetzt vor, Sie sind in einem Gottesdienst, ja, und dann wird das hier geschildert. Wenn uns die Augen geöffnet wären, so würden wir in den sonntäglichen Gottesdiensten, besonders in den Aposteldiensten, Scharen von herbeigeführten Geistern finden, die Hilfe und Weiterführung suchen und finden. Die Verbindung von Jenseits und Diesseits ist durch die Gnadenstätte, den apostolischen Stuhl, eine ganz innige. Ist doch dort und hier ein und dasselbe Reich, zu dem wir berufen sind und dessen König, der Sohn Gottes, der König aller Könige ist. Er ist derselbe dort wie hier. Nur steht er, der Unsichtbare, hier im Reich der Sichtbarkeit. Zitat Ende. Also Verbindung von Jenseits und Diesseits. Und man würde Scharen von herbeigeführten Geistern sehen. Unheimlich, ja, dieser Spiritismus. Und gerade im apostolischen Gnadenstuhl, wo der Apostel dann gegenwärtig ist, das zieht diese Geister magnetisch an. Man merkt, im Grunde sind diese Apostel spiritistische Medien. Und man merkt, dass nun bei sämtlichen Sekten, anders kann man es nun nicht mehr nennen, dieser Spiritismus im Hintergrund steht. Bei den Mormonen, wo man sich auch für Verstorbene taufen lässt, bei den Anthroposophen, die ja in die Geisterwelt eindringen mit ihren Schauungen. Ich habe auch Bücher und Kassetten hierzu ausliegen. Bei den Zeugen Jehovas, wo ja der Heilige Geist auch als eine Kraft verstanden wird, nicht als Person, der strömt auch wie eine Energie. Überall ist hier Satan am Werk und verführt Menschen durch seine Geisterwelt. Natürlich unbewusst den meisten. Keiner würde ja freiwillig in diese Verbindung gehen. Das muss man ihnen zugute halten. Ich will auch keine Menschen hier persönlich angreifen. Es sind oft verführte Menschen. Aber es ist doch erschütternd, wie man nicht mehr merkt, wie hier der Spiritismus hineinspielt. Dämonische Mächte. Man beruft sich dann auf Stellen wie 1. Petrus 3, wo steht, dass Jesus hinabgestiegen sei in das Reich der Geister und den Toten gepredigt habe. Aber hier steht nicht, dass die Apostel das tun sollen oder die Jünger. Wir sollen das nicht tun. Jesus als Sohn Gottes konnte das in einzigartiger Vollmacht tun. Ihm konnte das nicht anhaben, aber es wird nicht gesagt, wir sollen in die Geisterwelt eindringen. Auch bei Lukas 16 wird das verwehrt. Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören und nicht hier, dass die Verstorbenen erscheinen sollen. Und auch als Samuel erscheinen soll, bei Saul, da wird Saul nur das Gericht verkündigt. Eine schlimme Sünde, die hier geschieht, in die Totenwelt hier Kontakt aufzunehmen. Als Mittelspersonen dienen die Apostel, die Propheten und Ähnliches für diese Geister. Bei den Totenversiegelungen werden dann folgende Worte gebraucht. Nun lade ich euch, ihr Brüder und Schwestern, kommt, ich will euch heiligen. Es sind viele Sünden zu vergeben, nicht nur von euch, sondern auch von denen im entschlafenen Bereich. Denn wer von diesen versiegelt worden ist, muss erst die Vergebung hinnehmen, muss frei werden von dem Anrecht aller Geister. Und dann heißt es, nach der Freisprache und der Feier des Heiligen Abendmahls überbrachte der Bezirksapostel den Seelen im entschlafenen Bereiche die Gnadentaten Jesu Christi in Wasser, Blut und Geist, wozu die Apostel Rudolf Schneider und Otto Güttinger als Krippe dienten. Die haben sich als Medium bereit gefunden, mal hier zwei Namen. Als Krippe für die Verstorbenen. Im Jahr 1906 waren sogar einmal besondere Ämter für das Jenseits geschaffen worden, aber die hat man dann wieder abgeschafft, das war dann doch zu anstößig. Ämter für das Jenseits. Eggenberger beschreibt dieses folgendermaßen, die Versiegelung für Verstorbene. Anlässlich der Versiegelung für Entschlafene wird zwei Amtsträgern vom Apostel die Hände aufgelegt. Diese dienen gleichsam als Kanal, als Verbindungspersonen für die im Totenreich zubereiteten Entschlafenen. Und wie gesagt, das lehrt also die Gefahr des Spiritismus. Man kommt in Kontakt mit den Geistern von Verstorbenen. Abschließend möchte ich jetzt noch auf die Lehre von den letzten Dingen eingehen bei der Neuapostolischen Kirche. Und mit dem Fremdwort Eschatologie, von griechisch Eschaton, das Letzte, das Äußerste. Da geht es also um die Frage, was kommt nach dem Tod und auch die Endereignisse. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt auf die Frage, was kommt nach dem Tod, beschränken. Man unterscheidet ja übrigens auch zwischen individueller und kollektiver Eschatologie. Individuell, was das persönliche Leben betrifft, kollektiv die Gesamtmenschheit, den gesamten Heilsablauf. Nun aber die persönliche Frage, was geschieht nach dem Tod? Das bewegt ja jeden Menschen besonders, zwangsläufig, weil es uns ja allen bestimmt ist, außer falls wir die Entrückung erleben dürfen. Und ja, was kommt nach dem Tod? Auf diese Frage, was ist der Tod, gibt der Neuapostolische Katechismus folgende Antwort. Der Tod ist eine Folge der Sünde. Der leibliche Tod trennt Seele und Geist vom vergänglichen Leib. Der geistliche Tod ist der Zustand der ewigen Trennung von Gott. Er wird auch der andere Tod genannt. Ist das richtig? Ja, also es ist vieles richtig hier. Man kann jetzt hier noch nicht viel Falsches sagen. Das Problem ist nur, dass hier dieses Geist, was nach dem Tod ist, sehr stark in die Beobachtung kommt, etwa durch diese Geisterkontakte. Ich werde noch darauf eingehen. Ewige Trennung von Gott, ich denke, das ist auch zutreffend. Es findet sich allerdings hier eine Ansicht, die sich zumindest sehr berührt mit der Lehre vom Astralleib oder auch Ätherleib, wie man es auch nennen will. Es sind verschiedene Bezeichnungen im Spiritismus, auch in der Anthroposophie. Es ist jedenfalls ein unsichtbarer geistiger Leib, der nach dem Tode existiert. Auch die Schrift spricht von einem geistlichen Leib, Soma Pneumatikos oder Pneumatikon. Und dieser Leib ist ja das, was überdauert bis zum Auferstehungstag am jüngsten Gericht. Ich persönlich glaube auch von verschiedenen Stellen her, dass es nach dem Tod zunächst einen Zwischenzustand gibt. Lukas 16 oder auch die Stelle, der den Leib töten kann, aber nicht die Seele oder den Geist, wie man es auch nennen will. Gibt's ja, über Eschatologie und diese Fragen müssen wir jetzt sehr ins Detail gehen, möchte ich jetzt nicht tun. Aber jedenfalls, dass etwas Unzerstörbares des Menschen weiterlebt, man kann seinen Geist nennen, aber dass dann eine leibliche Auferstehung sein wird am jüngsten Tag, wo dann auch mit einem geistlichen Leib der Mensch begleitet sein wird wiederum, nicht mit dem irdisch-fleischlichen Leib. Wenn das der Ton der Posaune erschallt. Und diese Stellen, die zum Beispiel genannt werden, 1. Samuel 28, die Beschwörung der Hexe von Endor wird genannt, dass hier Samuel hätte erscheinen können eben, es mag sein, aber manche haben auch gesagt, es sei vielleicht auch ein Dämon gewesen, der sich als Samuel ausgegeben hat. Lukas 16, die Erzählung vom reichen Mann und armen Lazarus, wo ja ein Zustand zwischen Tod und jüngstem Gericht beschrieben wird, mit einer tiefen Kluft zwischen Geretteten und Verlorenen. Dann auch Mose und Elia, die bei der Verklärung Jesu erscheinen. Lukas 9 und andere Stellen. Und auch die Toten, die nach der Auferstehung Jesu erschienen sind, in Matthäus 27. Das sind alles Hinweise auf ein Leben nach dem Tode und noch vor der Auferstehung am jüngsten Tag. Also, dass es einen Zustand gibt im geistigen Bereich. Das ist jetzt auch nicht die Frage, und das wird auch von den apostolischen Mitgliedern so vertreten, dass es das gibt, etwa im Unterschied zu den Zeugen Jehovas, die ja von der Auslöschung der Nichtzeugen Jehovas sprechen. Und nun aber, das Problem ist wiederum die Kontaktaufnahme mit diesen Toten und die Totenerscheinungen, die hier vertreten werden. Und darauf, auf diese finstere Sache, muss ich am Schluss auch hier noch eingehen. Im neuapostolischen Katechismus, in der neuen Fassung Nummer 248 wird gefragt, kann den unerlösten Toten geholfen werden? Die Antwort, die Fürbitte für die Toten wird bejaht, sie werden an den Gnadenhandlungen teilhaben können. Wir wissen, dass wir für die Toten beten können, 2. Makkabäer 12, 39 bis 46, wird hier zum Beispiel angeführt, damit auch sie der Erlösung teilhaftig werden. Sofern sie die vom Gnadenaltar ausgehende Heilsbotschaft ergreifen, wird Gott sie weiterführen und ihnen auch die Gnadenhandlungen zugänglich machen, die stellvertretend für die Toten von Lebenden vorgenommen werden oder hingenommen werden. So im Katechismus. Wir haben es ja gehört, Versiegelung und so weiter für die Toten. Sofern sie die vom Gnadenaltar ausgehende Heilsbotschaft ergreifen, wird Gott sie weiterführen. Das heißt also, der apostolische Stuhl, im neuapostolischen Sinne jetzt, gibt es ja auch anderweitig apostolischen Stuhl, und sie werden weitergeführt. Es gibt im Totenreich, so wird gelehrt, eine Entwicklung, eine Evolution. Steht das in der Bibel auch, dass da noch eine Entwicklung gibt? Nein, das ist also reine Spekulation, wofür es meines Wissens in der Bibel keinen Anhaltspunkt gibt. Aber natürlich im Spiritismus, da wird das gelehrt. In der Anthroposophie, bei den Mormonen, da gibt es überall Höherentwicklungen im Geisterreich. Dämonische Einflüsse bei Sekten werden auch hier deutlich. Und es wird nun sonntäglich den Entschlafenen das heilige Abendmahl gereicht. So heißt es auch im Katechismus von 1991. Ich zitiere daraus: Dreimal im Jahr finden besondere Gottesdienste statt, in denen den heilsverlangenden Seelen die Sakramente der Kirche Christi gespendet werden. Wie schon erwähnt, die katholisch-apostolischen hatten dieses abgelehnt, auch die Fegfeuerlehre, auch die Fürbitte und Handlungen für die Toten. Jetzt aber werden sie vertreten. Es wird gesagt, dass die Behausungen der Hölle auch vielerlei Abstufungen aufweisen. Ich zitiere: Einen anderen Ort werden die tausendfach gebundenen Knechte der Sünde bewohnen als die Selbstgerechten, die, um vor den Menschen gerecht zu erscheinen, allerlei sogenannte gute Werke taten. Also es wird hier unterschieden in dem Grad der Sünde, so wird es auch Abstufungen in der Hölle geben. Die Bibel spricht darüber nicht. Es wird hier eindeutig über die Heilige Schrift hinausgegangen. Bezüglich der Gläubigen gibt es eine Stelle, 1. Korinther 3, wo man folgern kann, dass es so etwas wie ein Preisgericht für die Gläubigen gibt. Die einen haben auf Gold und Silber, die anderen auf Stoppeln gebaut. Ihre Früchte sind unterschiedlich. Ja, so etwas gibt es. Aber bezüglich der Verlorenen wird hier nicht unterschieden. Das heißt einfach, sie werden in der Verdammnis sein, wo das Feuer nicht verlöscht und der Wurm nicht stirbt.
Der Herr sagt aber mal, diese werden besonders streng bestraft. Also es gibt schon den einen, was der Herr sagt, die werden besonders streng bestraft. Also von daher gibt es von der Aussage des Herrn ja.
Vielleicht kannst du die Stelle nochmal raussuchen und das würde ich mal betrachten. Aber ich finde es trotzdem gefährlich, hieraus eine Lehre zu entwickeln. Nicht? Das erinnert eher an Dantes göttliche Komödie aus dem Mittelalter, wo ja auch diese ganzen Graduierungen verkündet werden. Aber in der Bibel ist mir das also als lehrmäßig zu formulierendes System nicht begegnet. Vielleicht mal schon vorsichtiger Hinweis, aber das ist mir jetzt auch neu. Es wird in der Bibel dagegen vom Feuersee geredet, vom Ort des Heulens und Zähneklapperns. Und es ist geradezu infam, wenn man nun sagt, hier gäbe es verschiedene Abstufungen. Gut, ich möchte sagen, es steht in Gottes Barmherzigkeit, Gottes Allmacht, Gottes Weisheit. Wir sollen hier zurückhaltend sein, aber das gilt dann auch für die neuapostolische Lehre. In der Schrift Das Leben nach dem Tode, die von Neuapostolischen verbreitet wird oder auch herausgegeben, ich glaube, der Autor hieß Linde, ja, ist auch in meinem Besitz, ich habe es jetzt nur nicht dabei, aber ich habe hier auf Seite 64 folgendes Zitat aus dieser Schrift, Das Leben nach dem Tode. Da steht folgendes: Nur wer im Glauben mit Jesus in engster Verbindung gestanden hat und seines Verdienstes teilhaftig geworden ist, findet den Eingang in diese Wohnungen des Lichtes. Nach dem Maße, wie der Glaube war und die Zubereitung auf Erden hat stattfinden können, wird der Ort bestimmt, wo die Seele die für sie passende Stätte finden wird. Es wird ein großer Unterschied sein, ob eine Seele den ganzen vollen Schatz, alles dessen, was der Herr durch das Gnaden- und Geistesamt für die Seinen an Geistesfülle, Gnadengaben und Heilsgütern zuteil werden lassen will, im vollen Glauben ergriffen hat, oder ob sie nur einen Teil davon in Besitz genommen hat. Es ist wohl außer allem Zweifel, dass die Christen der apostolischen Urkirche zu denen zu rechnen sind, die im vollen Besitz der Gnadengüter und des Reichtums aller Geistesgaben waren und eben Christi Gnadenfülle erlangt haben. Zu diesen Erstlingen gehören natürlich auch die Apostel der Endzeit, zubereiteten Auserwählten, die wie jene das Siegel des lebendigen Gottes als Zeichen der Erwählung und des Eigentums Jesu an sich tragen. Also Zitat Ende, der Vollbesitz wird den Neuapostolischen zuteil. Sie sind die Erstlinge, ihnen ist die Fülle des Heils garantiert, wenn sie nicht aus dieser neuapostolischen Kirche abfallen. Ich halte solche Abstufungen für sehr gefährlich, vor allem wenn es dann begrenzt wird auf die eigene Gruppierung. Gut, man lässt noch eine Tür offen für andere, aber die Fülle eben nur durch diesen apostolischen Gnadenstuhl. Der Apostel Güttinger zum Beispiel hatte erklärt, die neuapostolische Gemeinde lehrt nicht allein selig machen zu sein, hat er gesagt, aber zwischen dem hellsten Sonnenlicht und der tiefsten Finsternis sind viele Zwischenstufen. Das hellste Sonnenlicht ist eben bei der neuapostolischen Gemeinde, wird gesagt. Man muss sich also die Jenseitsvorstellung der neuapostolischen als eine gestufte Hierarchie vorstellen. Und Fritz Linde, so heißt der Autor der vorhin zitierten Schrift Das Leben nach dem Tode, spricht vom Astralkörper oder der ätherischen Hülle. Beide Begriffe verwendet er wechselseitig. Bei den Anthroposophen werden sie unterschieden. Ätherleib und Astralleib sind ja verschiedene Leiber, aber hier nun wird das austauschbar gebraucht. Und er schreibt, diese ätherische Hülle ist mit der Seele unlöslich verbunden. Man nennt sie den ätherischen oder den Astralleib. Dieser Seelenleib ist das Bindemittel zwischen der Seele und dem materiellen Leib und verbleibt der Seele auch nach dem Tode. Zitat Ende. Und nun kommt wieder etwas Unheimliches. Dieser Astralleib kann sich verdichten, sichtbar erscheinen, materialisieren, wie eben im Spiritismus üblich. Und so schreibt Linde, und wie gesagt, in einem neuapostolischen Verlag erschienen, die Erscheinungen zeigen sich fast immer in derselben Kleidung, die sie beim Tode getragen haben, schreibt Linde. Und er berichtet davon, und das halbe Buch, das eben in neuapostolischen Kreisen sehr verbreitet ist, ist voll von Totenerscheinungen, von Spukerscheinungen. Und was haben diese Totenerscheinungen für einen Auftrag auszuführen? Das ist nun besonders interessant. Nun, sie sollen die betreffenden zurückgebliebenen Angehörigen einladen, in den neuapostolischen Gottesdienst zu gehen. Das wird in vielen Erscheinungen so berichtet. Da ist euer Platz. Ja, die Geister laden ein in den Gottesdienst der Geister. So kann man nun fast sagen. Ein weiterer Hinweis, dass es hier tatsächlich sich um finstere Mächte handelt. Die Dämonen laden ein zu diesem Ort der Geister. Denn die Bibel sagt nirgends, dass wir die Verstorbenen nun berufen sollen. Im Gegenteil, das ist Gott ein Gräuel. Es können also keine guten Geister oder gar die Verstorbenen selber sein. Es können nur gefallene Engel sein, die den Menschen dadurch verführen. So geht es, denke ich, ganz klar aus der biblischen Lehre hervor. Ein Beispiel. Da sagt eine Frau, in der Schrift von Linde wird es wiedergegeben, mein Vater war am 23. April infolge eines Schlaganfalles heimgegangen. Er hatte in zweiter Ehe glücklich mit seiner um 16 Jahre jüngeren Frau gelebt. Anfangs des Jahres 1908 erschien mir mein entschlafener Vater in der Nacht mit traurigem Gesicht. Ich fragte ihn, Vater, warum bist du denn so traurig? Ach, sagte er, denke nur, der NW, also der Name, will die Mutter heiraten und ich bin doch noch da. Mein Vater, also dieser Geist, der erschien, war ganz verzweifelt. Ich versprach ihm, nach Hause zu fahren und mit der Mutter zu sprechen. Dann war er verschwunden. Ist das biblisch? Dieser Geist kommt, der verstorbene Vater angeblich, und sagt, sie soll nicht den anderen Mann jetzt heiraten. Ich bin doch noch da. Nun, in 1. Korinther 6 und 7 geht ganz klar hervor, wenn ein Ehepartner gestorben ist, ist der andere Ehepartner frei, wieder zu heiraten. Und hier sagt nur ein Verstorbener zu seiner Tochter, sie soll das nicht tun, ich bin doch noch da. Ich denke, es kann sich um zweierlei handeln bei diesem Bericht. Wunschdenken der Tochter, dass nun die Mutter keinen anderen Mann heiraten soll, weil sie immer noch an ihrem Vater hängt. Das kann natürlich ganz klar mitspielen, psychologisch jetzt erklärt. Aber es kann sich natürlich auch um Spuk handeln, um einen Dämon, der hier versucht, eine Ehe, die vielleicht durchaus biblisch legitim wäre, nun zu verhindern. Das ist ein eindeutiger Widerspruch zur Heiligen Schrift. Auch hier ein Hinweis auf satanischen Ursprung. Ja, ich bin nun am Ende, an einem finsteren Ende hier angelangt. Manchem ist es vielleicht nun ganz anders geworden, dass hier doch mehr dahinter steht, als man vielleicht zunächst denkt. Ich möchte nochmal sagen, das ist nun den neuapostolischen Mitgliedern oft gar nicht bewusst, ja, was hier im Hintergrund steht. Aber man müsste doch merken, welche Rolle hier die verstorbenen Kulte spielen. Taufe, Versiegelung, Abendmahl für Verstorbene. Und die Bibel sagt doch ganz klar, ihr sollt euch darauf nicht einlassen. Um das nochmal abschließend klar zu machen, lese ich jetzt nochmal diese ausführliche Stelle vor. 5. Mose 18 ab Vers 9. Und da werden eben sämtliche dieser Praktiken aufgezählt. 5. Mose 18 ab Vers 9. Übrigens ist gerade gestern das Buch erschienen, ich weise gleich nochmal darauf hin, Esoterik als Lebenshilfe. von mir herausgegeben mit dem Untertitel Die Wahrheit über Astrologie, Spiritismus, Magie und Zauberei. Da sind ganz klare Warnungen auch vor diesen Dingen genannt und die biblischen Stellen auch zusammengestellt. Das können Sie nachher auch mitnehmen, wenn Sie wollen. 5. Mose 18, nun aber, Sie haben es inzwischen aufgeschlagen, ab Vers 9. Hier sagt Gottes Wort: Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel, also die Abscheulichkeiten dieser Völker zu tun. Und jetzt werden sie aufgezählt. Es soll keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Feuer laufen auf glühenden Kohlen. Wir kennen das von manchen Fakiren. Ja? Eine okkulte Praktik. Es ist nicht mehr menschlich verstehbar, dass jemand auf Kohlen laufen kann, die hunderte von Grad Celsius haben und glühend sind. Dämonische Macht. Der Teufel kann auch Wunder tun, aber eben den Menschen dadurch in ewige Verdammnis stoßen. Es soll keiner gefunden werden, der das tut. Es soll keiner gefunden werden unter dir, der Wahrsagerei betreibt, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Keiner soll da gefunden werden, der die Toten befragt, auch nicht die eigenen Verstorbenen. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel, und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr dein Gott die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinen Gott. Diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Eine klare Warnung. Wir sollen uns einzig und allein verlassen auf die Offenbarung Gottes in seinem Wort, was wir in Gestalt der Bibel vorliegen haben. Und das Wort Gottes hat sich geoffenbart in der Schrift, in der Heiligen Bibel, in der Bibel und in seinem Sohn Jesus Christus Fleisch geworden. Johannes 1, das Wort wurde Fleisch. Und das möchte ich abschließend noch mit uns lesen, diese positiven Schilderungen des Wortes Gottes aus dem Johannesevangelium. Hier haben wir die Fülle und möge es jeder ergreifen, allein Jesus Christus, ohne Menschen, die sich als neue Apostel ausgeben, ohne biblische Legitimation, ohne diese ganze Verführung. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ab Vers 9, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn, nämlich Jesus Christus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, geboren, wiedergeboren durch den Geist Gottes aus dem Sohn Gottes, die das Wort des Lebens angenommen haben, Jesus Christus, der für uns Mensch wurde, für uns den Weg des Leidens ging, gestorben ist, für um unserer Sünde willen, um uns zu erlösen. Und es heißt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, auch nicht eines Apostels. Ich denke, das ist auch wichtig, der Zusammenhang. Unmittelbarer Zugang zu Gott durch den Sohn Jesus Christus, nicht vermittelt durch irgendwelche Kanäle des Heiligen Geistes, sondern im Glauben können wir das Heil annehmen. Wir können sagen, lieber Herr Jesus, du bist für mich gestorben, du hast alles für mich vollbracht, ich darf dein Kind sein, wecke und stärke in mir diesen Glauben und erhalte ihn mir bis an mein Ende, dann werde ich selig. Amen.